3 überlebenswichtige Punkte gegen Werder. Wir dürfen wieder hoffen.
Der eine Augenblick am Ende. Salazars Zauberfuß lässt die Arena toben.
Abstiegskampf spitzt sich zu. 5-Kampf um den Klassenerhalt.
Freitagabend geht's nach Mainz. Springen wir zum ersten Mal auf einen Nicht-Abstiegsplatz?
Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
Hier ist Gelsenkirchen, hier spielt Schalke 04.
Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein!
Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar.
Körnerseits von Raul, 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 Raul!
Einfach nur noch irre!
Schalke,
die Nordkurve
und ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Heute nach unserem Heimspiel gegen den SV Werder Bremen. Uff. Also wir haben es jetzt Montagabend, wir sind jetzt bereits in den Mai hineingetanzt. Allerdings bin ich immer noch ein bisschen platt von Samstag. Ich war im Stadion, N4. Ja, Stimmung überragend und dann kam die 92. Minute und ja, mal wieder ein unfassbar ekstatischer Jubel. War ein ganz, ganz verrücktes Spiel und da wollen wir jetzt ein bisschen mit euch drüber quatschen. Wenn ich wir sage, dann meine ich nicht nur mich, sondern den wunderbaren Felix, der mit mir in den Mai getanzt ist und entsprechend mir jetzt sogar Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzt. Hallo.
Hallo, hallo. Ja, lang ist es her, dass wir wieder so zusammen hier saßen. Und ich glaube, das war dann auch, kann das sein, vielleicht sogar auch letzte Mal sogar nach der Mai-Party? Ich glaube ja, sogar. Das letzte Mal zumindest im Mai zusammen aufgenommen hatten.
Das kann sein. Das kann sein.
Ich war ja leider nicht im Stadion, ich habe meine Karte abgegeben, ich war verhindert. Familienfeier, Kommunion. Aber ich muss auch sagen, dieses 2-1 hatte auch noch mal für eine andere Stimmungslage kurz gesorgt. Also da wurde es dann doch aus der sehr andenklichen Stimmung mal eben etwas lauter. Und ich hatte beim Essen natürlich die ganze Zeit den Livestream an und habe das Spiel trotzdem verfolgt. Und habe mich auch genauso sehr gefreut, denke ich, wie die Jungs im Stadion. Und ja, wir haben es letzte Woche gesagt, diese 3 Punkte, die mussten sein. Wir haben sie geholt. Und wir dürfen noch immer weiter hoffen und das wirklich nach dem Spieltag, wo auch wirklich alle da unten gepunktet haben. Bochum, die auf einmal gegen Dortmund da unentschieden spielen, Stuttgart gewinnt, hätten wir verloren,
dann wäre es vorbei gewesen.
Dann wäre es leider vorbei gewesen. Aber ist nicht so. Hoffnung stirbt zuletzt. Und ja, nach dem Katastrophenspiel in Freiburg muss man sagen, jetzt ist immer so ein Auf und Ab, ne? Nach Hertha dachte ich so, ja, jetzt sind wir da, Freiburg kommen weg. Freiburg 4 Dinger bekommen, dann dachte ich, wir sind schon abgestiegen, jetzt wieder da gewesen.
Hoffen wir, dass der Trend gestoppt wird.
Ja, wirklich. Also eigentlich müssten wir gegen Mainz wieder 4 Dinger kassieren, aber mal gucken. Mal schauen.
Aber wir kommen jetzt erstmal zum Spiel gegen Werder Bremen am Samstagabend und zu unserer Aufstellung.
Richtig, Aufstellung, ja, so wie immer. Grundkonzept liegt gleich, 4-2-3-1. Fangen wir an von vorne. Es gab ein paar Wechsel, Schwude aber noch im Tor natürlich. Auf rechts wieder Matrijani, der den verletzten Brunner ersetzt. Links Uron. In der Mitte gab es ja einen verletzungsbedingten Wechsel. Jens, der noch immer Probleme mit seiner Zerrung hat, konnte nicht spielen. Stand noch gar nicht erst im Kader, aber Yoshida war wieder einsatzbereit. Hat den Platz auch wieder direkt dann gefüllt. Neben ihm Kaminski, der jetzt wirklich seit 3 Wochen, finde ich, echt solide da sein Mann steht. Kraus kam rein für Glatzer, hat seine Gelbsperre jetzt abgesessen, neben Kral auf der Doppel-6. In der Mitte ist Drexler rausrotiert, für ihn kam Salazar rein, rechts noch immer Karaman, direkt wieder von Anfang an, links Bülter und vorne, ja, jetzt auch glaube ich das dritte Spiel sogar in Folge jetzt, Simon Terodde, der auch gleichzeitig Kapitän war.
Und nochmal vielleicht ein Wort zu Jens. Ich muss da mal wieder ein bisschen über unsere medizinische Abteilung meckern, weil es zeigt sich einfach, dass der Einsatz gegen Freiburg einfach zu früh für ihn war. Weißt du, er hat dann halt eine Halbzeit gespielt und musste dann wieder raus mit der gleichen Geschichte. Also, keine Ahnung, Verletzung scheint halt nicht gut genug auskuriert gewesen zu sein. Und dann finde ich es ein bisschen schwierig, weil wir da irgendwie, dass die medizinische Abteilung ja scheinbar ihr Okay gegeben hat. Vor allem, weil er jetzt halt in diesem letzten Spiel nochmal besonders wichtig wird.
Ja, 100 Pro. Also das kann es echt nicht sein, dass gerade diese Schlüsselspieler halt... Also ich verstehe es, dass man Risiko gehen will vielleicht, aber nicht in den Spielen so gegen Freiburg, wo du halt wirklich gegen eine deutlich bessere Mannschaft spielst. Wäre es jetzt das Hertha-Spiel gewesen, wo man gesagt hätte, er könnte, aber eigentlich würden wir es nicht machen, finde ich, in den Spielen kannst du dieses Risiko eingehen, aber das gegen Freiburg war einfach dämlich und ja, jetzt hast du die Quittung dafür bekommen. Gott sei Dank dann halt, wie gesagt, die Punkte dann für uns entschieden. Aber ich würde sagen, gehen wir ins Spiel rein und ja, wie gesagt, Stimmung war top. Wir waren wollten das Heft zumindest in die Hand nehmen, wie bei jedem Heimspiel jetzt eigentlich. Aber trotzdem, erste richtig gefährliche Aktion gab es auf Bremer Seite. Yoshida, der auf der Außenbahn ein bisschen wegrutscht, dadurch hat Bittencourt ein bisschen Platz, der zieht ins Zentrum, aber ja, von... Im Sprint kann Yoshida noch ein paar Meter gut machen und grätscht gerade wirklich in höchster Not dann noch den Bittencourt ab, der schon kann den Schuss da noch blocken. Da hätte es dann schon nach 6 Minuten 1-0 stehen können. Aber muss ich auch sagen, das hat mich eigentlich die ganze Zeit am meisten gestört. Ich habe nicht immer natürlich das Spiel jetzt da gesehen bei der Kommodion, aber Zentrum war teilweise wirklich sträflich offen. Also da dachte ich schon, da wird es gefährlich werden auch. In der Folge.
Ja, aber wir haben trotzdem auch in dieser Phase trotzdem gut mitgehalten. Flanken ist ja einfach immer unser Konzept. Wir sind die Mannschaft, die die 5 meisten Flanken der gesamten Liga schlägt. Und in der 8. Minute wird es nach einer Flanke von Salazar gefährlich. Terodde wird da gut verteidigt zwar und unter Bedrängnis köpft er den Ball zumindest mal in Richtung Tor. Aber man hat wieder gesehen, so könnte es gehen. Und wir haben unser Konzept weiterhin durchgezogen und sind auch immer mal wieder gefährlich geworden. In der 12. Minute als nächstes dann Kenan Karaman. Salazar in einem Konter spielt einen überragenden Ball in den Lauf von Karaman, der setzt sich durch, schließt dann knapp nach Eintritt in den Strafraum ab, Ball geht knapp am linken Pfosten vorbei, ja, aber auf jeden Fall wieder direkt die nächste Chance für uns.
Ja, muss man sagen, also auch, dass Salazar da wieder echt offensive Kreativität ins Spiel reingebracht hat, hat mir richtig gut gefallen, dass wir auch wirklich den Weg da nach vorne gesucht haben, auch spielerisch das Ganze zu lösen und nicht nur mit langen Bällen. Und was man, finde ich, auch gemerkt hat, gerade in der ersten Viertelstunde, dass wir auch viel den Abschluss halt gesucht haben, dass auch ein Karaman aus der Situation da abgezogen hat, fand ich ganz, ganz gut. Das war ja... Aber wir haben in Freiburg ein bisschen, sag ich mal, bemängelt, dass wir da wirklich diese so ultra wenig Torschüsse, dementsprechend auch diese Katastrophenzahl von 0,35 Expected Goals am Ende stehen hatten. Das wurde, glaube ich, auf jeden Fall im Training oder zumindest in der Woche angesprochen, dass man einfach mal wirklich, sag ich mal, seine Situation da suchen soll oder seine Möglichkeiten suchen soll und zum Abschluss zu kommen. Ja, aber trotz all dem, wie es schon so oft in dieser Saison war, ist es halt dann nur die eine Unaufmerksamkeit bei uns in der Abwehr, die dann, ja, sag ich mal, den Rückschlag bringt. 18. Minute, wer macht das Tor? Natürlich der, ja, von den zwei hässlichen Vögeln, wie sie genannt werden. Der eine ist ja verletzt gewesen, Gott sei Dank, für Ökrug. Aber Marvin Duksch natürlich noch zur Stelle. Schiebt in der 18. Minute zum 2-1, was soll ich jetzt sehen, zum 0-1 ein. Ja, muss man auch sagen, richtig gut herausgespielt. Salazar verliert den Ball vorne. Wieder geht es durchs Zentrum, der... Philipp wird in der Spitze gefunden, der legt ab zu Weiser und Weiser, ja, sieht, glaube ich, in seinem Rücken, oder ich weiß nicht, ob er ihn sieht oder ob es wirklich so einstudiert war, spielt auf jeden Fall einen Steckpass dann auf Duksch und der steht dann komplett frei vor Schwodo. Kaminski pennt da etwas, steht nicht nah genug dran am Mann, sodass Weiser perfekt den Pass an die Schnittstelle spielen kann und ja, ist, wie gesagt, das ist diese eine Aktion und Bremen zeigt da wirklich ja, ihre Klasse, ihre Effizienz, die sie halt schon die ganze Saison eigentlich haben und deswegen auch zu Recht im Mittelfeld der Tabelle zu finden sind.
In der 25. Minute dann Karaman, der auch wirklich gute Wege gemacht hat, immer wieder auch Kreativzentrum nach vorne war, lässt zwei Gegner stehen, Stage räumt ihn ab, sieht die erste gelbe Karte des Spiels vom Schiedsrichter Dankert, ja, und bekommt dabei sogar noch den Stollen von Karaman an die Schläfe und ja, Trikot erstmal wechseln und spielt dann daraufhin mit Turban weiter. Das führte dann zu einer 4-5-minütigen Verletzungsunterbrechung und dadurch war dann natürlich der Spielfluss auch erstmal wieder ein bisschen gestoppt.
Ja, richtig. Das Spiel braucht dann auch erstmal wieder eine Zeit lang, um wieder ein bisschen in Fahrt zu kommen, bis es die nächste Strafraumsituation zumindest gab. Die gab es nämlich dann erst ja gute 10, 12 Minuten später, 34. Minute, beste Chance zu diesem Zeitpunkt für uns. Richtig gute Flanke von Uhrun, der Terodde dafür. Terodde mit einer super Auftaktbewegung am Strafraum, kann den Ball mit dem Kopf dann aufs Tor bringen. Aber Pavlenka, ja, ist auch kein Schlechten, der kann den Ball gerade noch so halten und ja, zur Ecke klären, die aber auch immer noch Thema, natürlich nichts bringt, Standardschwäche von uns oder ja, dass wir da nicht gefährlich sind, noch immer, hat sich nichts dran geändert, noch immer Thema auf jeden Fall.
Ja, kurz vor der Pause hatten dann allerdings die Bremer nochmal eine Chance, und zwar in der 45. Minute, katastrophaler Fehler von Yoshida, Stage schickt Weiser, ja, und der schließt dann etwas zu überhastet ab, daher trifft er nur das Außennetz, beziehungsweise die Hintertorstange, aber schon wieder Yoshida, der da ganz unnötig das Spiel, die Situation gefährlich macht und die Bremer dann ins Spiel bringt. Ja, hätte nicht unbedingt sein müssen, am 45. gibt es nochmal einen Abschluss von Dux, aber alles nicht aufs Tor und Schwolo muss nicht eingreifen. Nach 45 plus 6 Minuten ist dann Halbzeit 0-1, aber trotzdem wäre auch ein Unentschieden in der ersten Halbzeit verdient gewesen. Wir hatten die klareren Chancen da und somit ein bitterer Pausenrückstand.
Ja, 100 pro, wobei man auch wieder sagen muss, hätten wir viel Pech gehabt, hätte es da auch schon vielleicht sogar dann 2-0 auch für Bremen stehen können, weil, ja, wie gesagt, die haben, ich finde, Kicker hat es gut beschrieben, die wirkten einfach ein bisschen reifer und hatten eine bessere Spieleinlage. Du hast gesehen, die wirken eingespielt einfach, da stimmen die Abläufe und die können, wenn sie wollen, dann halt reicht denen nur eine Aktion und das Spiel wäre für uns gelaufen. Aber, wie gesagt, mit den Fans im Rücken, mit dem Kampf, den die Mannschaft auf den Platz gelassen hat, sind wir auch dann gut aus der Halbzeit rausgekommen, 47. Minute, gerade angesprochen, dass wir einfach mal ja die Abschlüsse wirklich suchen sollen, 47. Minute, Bülter, der einfach, ja, was weiß ich, aus 30 Metern, glaube ich, da einfach mal draufhaut und Pavlenka da wirklich zu einer Glanztat zwingt. So konnte es gehen und auch immer gut, direkt von Anfang an da Gas zu geben, weil dann auch das Stadion natürlich da war.
Ja, 49. Minute, Salazar schaufelt den Ball in den Lauf von Kenan Karaman rechts am Pfosten. Der kommt nicht mehr ganz hin, aber tolle Art zu flanken von Salazar, hat mir sehr gut gefallen, ist mir sehr aufgefallen, der dann den Ball einfach mal so auf den zweiten Pfosten schaufelt und ja, sollte später auch nochmal wichtig werden, aber in dem Fall Karaman leider etwas zu spät.
Ja, richtig, also trotzdem, wie gesagt, wurden wir nicht wirklich zwingend da in den ganzen Aktionen in der Folge. Die Ansätze waren auf jeden Fall da. Wir hatten unsere Abschlüsse, aber wirklich jetzt nicht die Top 100% herausgespielten Riesenchancen. 58. Minute wurde es dann doch dann mal richtig spannend für uns. Karaman, der, ich wusste gar nicht, dass er dribbeln kann, lässt einfach da den Ausverteidiger gut stehen und ja. Spielt einen scharfen Ball auf Salazar, der halb rechts im 16er auftaucht. Muss man auch sagen, ist eine 80%ige Chance. Pavlenka da wieder richtig gut gehalten auf jeden Fall, der den Ball wieder abwehrt. Aber wie gesagt, es hat sich irgendwie so ein bisschen leicht angedeutet, dass es eher das Momentum auf unsere Seite kippt und wir das 1-1 bald machen sollten.
Und in der 64. Minute gab es dann die größte Chance des Spiels. Dies tatsächlich mal nach einem Eckball. Salazar bringt den Ball sehr nah ans Tor. Pavlenka davon überrascht, muss direkt eingreifen, klärt den Ball zu Kraus, der aus gut 11 Metern abzieht und ja, leider nur die Latte trifft. Und ja, das muss einfach das 1-1 sein. Pavlenka geschlagen. Kraus trifft da leider nur die Latte, geht auf volles Risiko, aber
Das war so eine Situation, wo ich im Stadion stand und dachte, okay, der Ball, der will heute hier einfach nicht rein, was soll das? Ja, bitte.
Ja, so ein bisschen hat mich da auch, ja, was heißt aufgegeben, aber es war wirklich das ist ganz, ganz schlimm, dieses Gefühl zu wissen oder zu denken, es soll einfach nicht sein, wir verlieren das Spiel und ja, befinden uns somit auf dem direkten Weg in Liga 2. Aber man muss wirklich sagen, die Mannschaft hat da sich mit allem, was er hat, dagegen gewehrt. Kraus, der immer jeden Zweikampf gesucht hat, sich dementsprechend auch natürlich wieder Geld geholt hat in der 65. Ja, und in der Folge ist dann auch wirklich nicht bis ja, zur Schlussviertelstunde nicht viel passiert. Duxch hat sich noch Geld für Meckern abgeholt. Der war, glaube ich, generell, sag ich mal, den hat sich die Nordkurve so ein bisschen rausgepickt, nach dem Gegentor zumindest.
Das ist halt Ex-Zecke.
Ja, ah ja, stimmt. Wurde sie genau immer mit Pfiffen bei jedem Ballkontakt empfangen und wie gesagt, geht dann Gelb auch für Meckern abgeholt. Dementsprechend auch nochmal ein schönes Five-Konzert da. Ja, aber wie gesagt, es wurde dann irgendwie nicht, ist das Spiel dann ein bisschen dahin geplätschert. Wir hatten auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewechselt. Erst nach der Riesenchance von Bittencourt, wo wir wieder einfach das Zentrum komplett offen lassen, hat Reis gesagt, hat Thomas Reis gesagt, jetzt nochmal wirklich volles Risiko, wir brauchen hier die 3 Punkte, alles oder nichts. Polter gab sein Comeback nach wirklich, da finde ich dann wieder heftig, was die Medizinabteilung geleistet hat dafür. Mal gucken, ob der jetzt wieder erstmal dann nächstes Spiel wieder ausfällt, aber dass Polter nach dem Kreuzbandriss, den er sich im Januar geholt hat, jetzt schon wieder auf dem Platz steht, das ist schon heftig. Polter für Karaman, frei für Tirode und Drexler für Uron, also offensiver Mittelfeldspieler für Verteidiger. Ja, da war die Marschroute eigentlich relativ klar, wie wir hier die letzten 15 Minuten bestreiten wollen.
Yoshida holt sich dann in Folge noch Gelb ab, die hat für ihn keine Konsequenzen und in der 77. Minute kommt Sepp Vandenberg, der ebenfalls ein Comeback gibt für Henning Matriciani. Ja, und in Drexler, der ja in der 75. kam, hat auch direkt da wirklich ganz viel Kreativität nochmal ins Spiel reingebracht. 78. Minute marschiert er über die rechte Seite, bedient Polter im Zentrum. Ja, der köpft aufs Tor, ist zwar nicht gefährlich, aber man hat schon gemerkt, dass dass Drexler da auf jeden Fall was gebracht hat. Und dann kam die 81. Minute und ja, endlich haben wir uns belohnt. Es ist ein Einwurf nahe der Eckfahne von Kaminski, der gut reinkommt. Polter geht ins Kopfballduell mit Amos Pieper. Pieper gewinnt den Kopfball vermeintlich, klärt den Ball an die 16er Kante und da kommt Sepp Vandenberg, vor 3 Minuten eingewechselt, eigentlich Innenverteidiger, macht plötzlich Karriere als Torjäger, zieht ab und der Ball schlägt unten links neben dem Pfosten ein und die Nordkurve explodiert zum ersten Mal, während Sepp Vandenberg und diverse andere Spieler zum Jubel abdrehen, gerade Kaminski und Tirode signalisieren, ganz schnell weitermachen, Ball holen, war sehr gut zu sehen, dass Kaminski da auch gesagt hat, auch den Jungen, so, wir wollen hier das Spiel noch gewinnen, kommt mal ran. Und ja, deshalb ging es dann auch direkt in der Folge weiter.
Ja, das muss man wirklich sagen, um da auch nochmal drauf einzugehen, auch die Jubelbilder von der Bank, die man da so dann im Fernsehen gesehen hat, Das war schon krass, wie da alle wirklich eskaliert sind, auch dann so wie Assa und auch Langer, der immer da in voller Montur steht, hatten wir doch heute drüber gesprochen, so wirklich bereit zum Einwechseln in jeder Minute gefühlt und da ihr fordert, dass die den Ball da schnell aus dem Netz holen und weitermachen, denn wie gesagt, 3 Punkte waren, also 1 Punkt hätte da relativ wenig geholfen da unten im Keller. Genau, und deswegen haben wir auch in der Folge weiterhin da gedrückt, weiterhin aufs 2-1, haben weiterhin sehr ruppig und körperlich gespielt, das hat mir richtig gut gefallen. Vandenberg holt sich in der 85. noch Gelb ab. Und wie gesagt, mir hat vor allem in den letzten Minuten wirklich diese Körpersprache von uns gefallen. Du hast jedem, allen 11 Mann da den Willen angesehen, hier noch das zweite Ding zu machen. Uwean kam dann nochmal für Bülter. Und dann ging es aber schon in die Nachspielzeit und ja, ich hatte schon so ein bisschen Angst, dass es doch nur beim 1-1 dann bleibt.
Ja, man hat aber auch gemerkt, dass Bremen selbst Angst hat. Die haben sich nämlich bei jeder Aktion aufreizend lang Zeit gelassen, wollen das 1-1 über die Runden bringen. Das brachte auch, gerade dadurch, dass es von Schiedsrichter Dankert nicht unterbunden wurde, insbesondere bei Pavlenka, auch reichlich Pfiffe der Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Ja, 91 Minuten hat dann aber plötzlich Bremen die Riesenchance, weil Yoshida ganz, ganz unnötig das Ding nochmal scharf macht. Ja, Dux geht, kommt im Strafraum an den Ball, zieht ab und Dominik Drexler wirft sich irgendwie in den Ball, blockt den Ball mit dem Oberkörper ab, sodass er rausspringt. Ja, Riesentat von Dominik Drexler. Und nur 60 Sekunden später steht er wieder im Mittelpunkt. Kaminski, die letzte Luft läuft. Kaminski tritt den Ball weit nach vorne. Polter gewinnt dort das Kopfballduell. Der Ball kommt zu Salazar, der knapp 35 Meter vorm Tor sich den Ball gut behauptet und dann, so wie vorhin angesprochen, den Ball in die Mitte schaufelt. Und diesmal ist keiner zu spät. Diesmal kommt der Ball perfekt zu Drexler, der den Ball klasse annimmt und vor der bereits jubelnden Nordkurve den Ball an Pavlenka vorbeilegt. Und ja, dann gab es kein Halten mehr. 92 Minute, 2-1. Sonst nichts mehr passiert. Kurz darauf Abpfiff, Ende und mal wieder neue Standards gesetzt, was Unterstützung angeht und was Stimmung in der Arena angeht. Ich habe es schon oft gesagt, aber da können sich ganz, ganz viele andere Mannschaften, ganz viele andere Fanlager sehr viel von abschauen. Auch wenn man sieht, was zum Beispiel gestern München, die ja auch momentan aus einer Krise kommen, was da für eine, in Anführungsstrichen, Stimmung ist, wenn man dann sich befreit und die Tabellenführung übernimmt und was auf Schalke für eine Stimmung ist, als man den 17. Platz hält. Also
ja, das ist schon...
Das sind einfach andere Universen. Und es ist, man hat früher immer ganz viel gesagt, ja, Schalke, Dortmund, Frankfurt, das sind so die größten Fanszenen mit. Also mittlerweile auch, ist es auch auf einem anderen Level als bei Schwarz-Gelb oder bei Frankfurt, das muss man einfach ganz klar sagen. Auch ohne die Vereinsbrille ist es, glaube ich, nicht zu vergleichen. Es sind andere Welten. Einmal guckt man ein Spiel von Borussia Dortmund, ein Heimspiel, wo die gewinnen, guckt man ein Spiel von Schalke, wie die gewinnen zu Hause und bei uns stehen 20.000 Leute weniger. Also ist nochmal eine ganz andere Stimmung und ja, war wieder ein ganz, ganz toller Moment, an den ich mich noch sehr, sehr lange im Stadion erinnern werde.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin noch ultra neidisch noch immer darauf, wo ich schon gesagt hatte, Hertha war so mein Top of nach Pauli, Top-Moment wirklich im Stadion. Ich glaube, das Spiel war nochmal wahrscheinlich drüber oder kam nach.
Gleiches Level würde ich
gleiches
sagen.
Gleiches Level, wirklich. Und du, ich finde es so schön, einfach auch, du siehst es auch den Spielern an. Jeder identifiziert sich da mit diesem Wappen, was er auf der Brust trägt, und das ist nicht einfach nur ja showmäßig, dass er dir danach im Jubel mal irgendwie, weiß nicht, das Wappen küsst oder mit dem Finger da drauf zeigst. Ich kaufe da jedem wirklich ab, dass der für diesen Verein brennt, alles gibt. Die stehen dann, Kraus und ein Terodde stehen vor der Kurve und haben Tränen in den Augen. Alle Fans, oder manche Teile der Fans auch am Heulen wirklich, also was da für Emotionen freigesetzt werden, ist geisteskrank wirklich. Also, und auch von jung bis alt, da springt ein Fünfjähriger, singt jedes Lied mit neben einem 80-Jährigen, der irgendwie noch mit seinem Stock da wedelt. Also es ist einfach so, es ist so schön, man muss es einfach mal erlebt haben. Und was das vor allem jetzt in dieser Saison nochmal für wirklich Grenzen sprengt, ist einfach unfassbar. Und wie du schon sagtest, deutschlandweit sowieso die beste Szene. Und auch, dass es weltweit im Fußball zumindest Top 3 Minimum
ja,
aktuell.
Auf jeden Fall,
also,
auf jeden Fall,
also da kommt gar nicht viel ran. In Europa wüsste ich jetzt nicht, keine Ahnung, was jetzt in Neapel abgehen wird, wenn die Meister werden. Aber das ist
ja.
Einfach, also ich will nicht wissen,
und was... Und wir brauchen den Erfolg ja noch nicht mal.
Genau, das ist ja auch noch so ein Ding.
Es reicht ja, Platz 17 zu sein.
Und jetzt stell mal vor, also wenn wir die Klasse halten sollten, was dann passiert...
Gegen Frankfurt, wenn wir gegen Frankfurt die Klasse halten.
Ja, das was dann passiert, ja. Das ist...
Aber da sind wir doch nicht. Ja, das dauert doch nicht. Und da muss da auch noch einiges für passieren. Ich würde sagen, wir machen das Spiel zu, kommen noch zu Held und Depp. Ich finde es eindeutig. Bei so oft, also wir sitzen ja manchmal zusammen und überlegen dann, ja, was könnten Kandidaten sein. Aber man muss schon klar sagen, diesmal fiel es leicht. Also ich mache das ganz schnell einmal durch. Depp, ganz klar Yoshida, immer wieder Unsicherheitsfaktor gewesen, da in der 91. uns in Probleme gebracht. Auch mehrfach in der ersten Halbzeit durch irgendwelche Abwehrfehler nur aufgefallen. Und die Bremer halt dann in ihre wenigen Abschlusssituationen gebracht. Bremen übrigens mit einigen Schüssen, aber tatsächlich nur mit einem einzigen Schuss auf das Tor von Alexander Schwolo und der Ball war halt drin. Der Ball von Doksch und ansonsten kam da nicht viel, aber Yoshida immer Unsicherheitsfaktor. Deshalb er Depp des Tages und der Held des Tages, 91. Minute mit einer Weltklasse-Aktion ein Tor verhindert, 92. Minute den entscheidenden Treffer gemacht. Nur 15 Minuten auf dem Platz und trotzdem so viel Impact. Dominik Drexler, Held des Tages. Keine Diskussion.
Gehe ich komplett mit. Ich würde noch vielleicht ein paar andere Spieler herausnehmen, die auf jeden Fall auch richtig, richtig gut waren. Mir hat Salazar extrem gut gefallen. Der, ja, wie gesagt, da die Kreativität dann nochmal auf ein anderes Level mal wieder geschraubt hat. Wir waren offensiv wirklich so gefährlich wie lang nicht mehr. Also auch von der Anzahl der Schüsse. Also gegen Hertha ist ja zum Beispiel eigentlich jeder Ball reingefallen von uns. Da haben wir nicht so viele Abschlüsse und jetzt, also 19 Abschlüsse von uns, davon 10 aufs Tor. Das ist ein kranker Unterschied im Gegensatz zu dem, was letztes Mal passiert ist. Klar war es damals, da war es letzte Woche Freiburg, aber weiß ich, wir können es ja doch, ne? Wir können es ja doch. Und deswegen auch Thomas Reister vielleicht auch nochmal ein Lob, der hat richtig geil gewechselt. Polter eingewechselt, gut, Frey hat jetzt nicht den Impact gegeben, aber mit Drexler und Vandenberg bei den Torschützen eingewechselt, da kann sich der Trainer, glaube ich, auch mal auf die Schulter klopfen. Also wirklich wieder ein super Tag für ja, das Schalker Herz.
Ja, auch wenn ich da wieder sehr gealtert bin, muss ich sagen, in den 2 Stunden da. Es hat mich wieder sehr viele Nerven gekostet, aber am Ende, das ist das Wichtige, stehen da 3 ganz, ganz, ganz wichtige Punkte. Ja, und munter putzen weitermachen. Am Freitag geht es nämlich direkt weiter. Bevor wir dazu kommen, wollen wir aber mal gucken, was sonst noch so los war am Wochenende. Und das machen wir wie immer in unserer Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Angefangen in der Regionalliga West und einer etwas überraschenden Niederlage unserer zweiten Mannschaft. Zu Hause verlieren wir 2-4 gegen den FC Bocholt, die nur 15. in der Tabelle sind. Wir liegen tatsächlich 0-1 und 1-2 zurück, kommen zwar zweimal wieder ran, aber am Ende setzt sich Bocholt doch durch. Es ist ein Spiel, in dem es 3 Elfmeter insgesamt gibt. 2 auf Seiten von Bocholt, einer auf unserer Seite, der auch verwandelt wurde. Rufat Dadaschow, sowohl Elfmeter-Torschütze als auch zwischenzeitlicher Torschütze zum 1-1. Also beide Tore durch den, ja, tatsächlich mehrfachen Zweitliga-Fußballer. Der hat ja das ein oder andere Mal in der letzten Saison ausgeholfen.
Ja, dann gehen wir in die Bundesliga und zum ersten Spiel eines Mitabstiegsteams, mit einer unserer Konkurrenten. Kleines Revierderby, Bochum gegen Dortmund. Ja, und die Dortmunder, die ja ihre Tabellenführung eigentlich sicher verteidigen hätten sollen, straucheln, versagen in Bochum, spielen nur 1-1. Ein Spiel, was relativ ausgeglichen sogar war, Dortmund zwar mit den besseren Chancen, Adeyemi in der 7. Minute zum 1-0, Losilla, hat das 1-0 für Bochum gemacht, in der 7. Minute der Ausgleich, die direkte Antwort von Adeyemi. Spiel ist dann nochmal aufgefallen, denke ich, ihr habt es bestimmt mitbekommen am Wochenende, schon eine kranke Fehlentscheidung da, Dortmund hätte auf jeden Fall einen Elfmeter bekommen können, wieder ein bisschen Video-Schiedsrichterstress, ich weiß nicht. Darüber kann man eine gesonderte Folge wahrscheinlich machen. Ja.
Dann machen wir nochmal eine extra Folge.
Genau. Nee, aber wie gesagt, da will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Dortmund war im Endeffekt auch einfach zu doof. Die hatten ihre Chancen und schade für uns auf jeden Fall, dass Bochum da gepunktet hat. Und auf dem Relegationsplatz aktuell steht. Dortmund übrigens wieder nur Zweiter.
Ja, was mir aber halt schon wieder ganz stark gegen den Strich geht, ist, wie sich so Leute dann darauf stürzen. Also es kann halt nicht sein, ich verstehe jegliche Emotionalität und ich hätte mich auch aufgeregt, wenn die Entscheidung so gegen mich getroffen werden würde. Übrigens von den, aus meiner regeltechnischen Perspektive, sind von den drei Entscheidungen, über die gesprochen wird, zwei absolut richtig. Nur der erste Elfmeter muss auf jeden Fall einer sein. Aber dass da halt Schiedsrichter Personenschutz jetzt haben müssen, weil sie Morddrohungen erhalten, das kann halt wirklich nicht sein. Ne? Das vielleicht nochmal als kurzer Einschub dazu. Wir gehen in den Samstag. Und zu einem Spiel, wo ich gar nicht viel drüber sagen will. El Plastico, RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim. Für uns wichtig, weil Hoffenheim noch unten drin steht. Leipzig gewinnt das Spiel unterm Strich verdient mit 1:0. Ansonsten ist das Spiel so furchtbar unspektakulär, wie es auch auf den Rängen war. Insgesamt Torschüsse 2:2. Ich glaube, das sagt sehr viel darüber aus, wie spannend das Spiel war.
Ja, welches Spiel auf jeden Fall ein paar mehr Tore verdient gehabt hätte, aber wo auch weniger gefallen sind, war das Spiel Köln gegen Freiburg. Freiburg gewinnt das Spiel 1:0. Natürlich wieder ein Standard, der Freiburg da einen Sieg beschert. Doan, der in der 54. zum 1:0 köpft. Freiburg im Endeffekt hat souverän dann herausverteidigt, aber die Kölner haben sich auch, muss man sagen, da gut geschlagen, hätten auch das ein oder andere Tor machen können. Im Endeffekt spielen die Freiburger einfach deutlich abgeklärter und können weiterhin wirklich von der Champions League träumen. Stehen auf Platz 4.
Wo wir schon bei wenigen Toren sind, machen wir da weiter. Union Berlin gegen Bayer Leverkusen. Falls ihr dachtet, zwei Torschüsse auf jeder Seite sind wenig. Union und Leverkusen können das noch schlechter. Torschüsse 1:1. Expected Goals 0,4 zu 0,6 und der Endstand 0:0. Mehr braucht man dazu auch wieder, meine ich sagen.
Ja, kommen wir zum nächsten Spiel, was auch ja nicht wirklich die Sterne vom Himmel gespielt hat. Frankfurt gegen Augsburg, Endstand 1:1. Rex Bejay, 25 Minuten, haut das Ding in die eigenen Maschen, ehe Demirovic in der 58. dann ausgleichen kann. Ja, Frankfurt wirklich rückrundentechnisch so bodenlos schlecht. Die müssen echt gucken, ob die überhaupt noch von Europa, sag ich mal, über die Liga reden können. Die sind ja noch im DFB-Pokal vertreten. Wahrscheinlich wird da jetzt eher der Fokus drauf gelegt, dass man da wieder darüber Europa erreichen wird.
Wo wir über den DFB-Pokal reden, da ist der VfB Stuttgart auch noch vertreten. Aber sie haben die Generalprobe für den DFB-Pokal auf jeden Fall bestanden. Stuttgart gewinnt zu unserer Nichtfreude gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1. Völlig verdient auch. Girassi und macht das 1:0. Julian Weigl in der 78. gleicht aus. Und dann gibt es einen Strafstoß für den VfB Stuttgart und die gelbe Karte für Ko Itakura. Und dann haben die Gladbacher sich schon gefreut, weil Schiedsrichter Tobias Welz sich den Strafstoß nochmal in der Review Area angeguckt hat. Allerdings kam er nicht zu dem Ergebnis, den Strafstoß zurückzunehmen, das wäre auch falsch gewesen, sondern zur völlig richtigen Entscheidung, dass es sich bei Ko Itakuras Foul um eine Notbremse bei einem nicht ballbezogenen Tackling handelte und entsprechend mit der roten Karte zu sanktionieren ist. Ja, genau, entsprechend Itakura mit glattrot vom Platz, für Mönchengladbach geht es ja um nichts mehr, aber sicherlich trotzdem ärgerlich für den Ex-Schalker. Koulibaly verwandelt den Strafstoß. Stuttgart 2:1 und springt damit auf Platz 15.
Gehen wir in den Sonntag rein. Da haben die Münchner jetzt die Chance gehabt, wieder Platz 1 zurückzuerobern. Ja, und haben, glaube ich, dann den dankbarsten Gegner auch dafür bekommen, den die Liga aktuell zu bieten hat, mit Hertha BSC Berlin. Ja, hätte ein Spiel werden können an sich, habe ich einen guten Post zugelesen, was Bayern 8:0 gewinnt oder die Krise verschärft sie weiter und Hertha holt doch einen Punkt. Ja, es wurde irgendwie ein langweiliges 2:0, Bayern wirklich über beide Strecken die bessere Mannschaft. Hertha hat sich aber gut geschlagen, ihre Defensivlücken, die sie vor allem in den letzten zwei Spielen, in denen sie sich insgesamt 9 Gegentore gefangen haben, ein bisschen ausgebessert, doch dann ist die Klasse der Bayern einfach auch zu gut. Kimmich mit einem riesen Assist für Gnabry, der in der 69. Jahr den Bann bricht, zum 1:0 einschiebt. 10 Minuten später erhöht Coman dann auf 2:0. Ja, und dementsprechend Bayern wieder auf Platz 1. Meisterschaftskampf weiterhin ultra spannend.
Das letzte Spiel des Sonntags ist der VfL Wolfsburg gegen Mainz 05. Mainz 05, unser nächster Gegner am Freitag.
Ja, und Mainz mit einem deutlichen Rückschlag. Die erste halbe Stunde ist von Wolfsburg furios. 3:0 bereits durch Tore von zweimal Jonas Wind und einmal Sebastian Bourneau. Ja, danach verflacht das Spiel. Mainz hat auch noch Chancen. Wolfsburg ist aber einfach sehr effizient am Anfang. Und ja, das Spiel war nach 28 Minuten entschieden. Plätscherte dann dahin am Ende 3:0. Sicherlich zu hoch, wenn man sich anschaut, dass Expected Goals nur knapp 2:1 für Wolfsburg sagen würden. Aber ja, am Ende für Wolfsburg sicherlich ein wichtiger Dreier. Für Mainz ein Rückschlag und vielleicht sind die ja ein bisschen geschwächt jetzt, bevor es am Freitag zum Aufeinandertreffen kommt.
Ja, richtig. Nächster Spieltag vielleicht einmal kurz drüber gucken. Wie gesagt, wir am Freitag schon im Einsatz. Vielleicht auch noch Thema. Die Mainz mit einem Tag weniger Regenerationspause auf jeden Fall. Kann alles wichtig werden heutzutage. Gleichzeitig spielt aber sogar auch am Freitag noch Leverkusen gegen Köln. Spiel wurde vorverlegt, weil Leverkusen die Woche danach im Halbfinale der Euroleague ran muss. Muss ich sagen, ehrenvoll eigentlich von der DFL, dass sie das gemacht haben. Weil, ja, wie gesagt, Leverkusen Halbfinale, wichtiges Spiel und wäre ja schön, wenn da eine deutsche Mannschaft auf jeden Fall da weiterhin gut unterwegs ist, gerade weil ich Leverkusen aktuell zumindest fußballerisch
gegen Union war eine Katastrophe.
Ja, das gegen Union war nichts, aber also die haben auf jeden Fall was drauf. Gehen wir in den Samstag rein, Freiburg empfängt die Leipziger, ja.
Direktes Duell um die Champions League,
direktes Duell
Vierter Champions gegen Fünfter.
League. Spannende Kiste auf jeden Fall. Bochum, die haben ja jetzt gepunktet gegen Dortmund, dürfen auswärts in Gladbach ran. Gladbach verloren gegen Stuttgart. Ich befürchte, dass Bochum da auch wieder punkten kann, wenn nicht sogar gewinnen kann. Muss man schauen. Und dann ja, das Spiel eigentlich, das oder auch Abstiegskracher und Spiel des Spieltags, zumindest der Konferenz. Hertha gegen Stuttgart kann das Ende aller, ja, Klassenerhaltsträume für Hertha bedeuten auf jeden Fall, wenn der Spieltag auch noch dann nicht zu ihren Gunsten läuft. Da kann dein Hot-Take irgendwie so halb Bestand halten.
Ja, ich habe gesagt, Hertha steigt am 30. Spieltag ab. Das hat jetzt nicht geklappt, aber für mich sind sie so ein bisschen symbolisch abgestiegen, weil ja, es sind jetzt 5 Punkte, die sie hinter Platz 17 und 6 Punkte auf Platz 16. Ja, deshalb. Aber zumindest sind sie da, wo ich sie eingeordnet
habe. Ja, richtig. Also sofern Stuttgart gewinnt, Bochum punktet und wir unser Spiel ja wahrscheinlich gewinnen sollten, dann sind die weg. Mhm. Dann sind die 100 pro weg. Was haben wir noch? Augsburg gegen Union. Hoffenheim empfängt die Frankfurter. Bremen gegen Bayern. Auch eigentlich ein gutes Spiel immer.
Augsburg halt auch noch wirklich drin, ne? Also
stimmt. Augsburg, die sind ja jetzt wieder reingefallen.
Ja, ja. Augsburg nur 3 Punkte vor Platz 16 und nur 4 Punkte vor uns. Die haben auch nur
einen. Ich weiß noch, dass wir vor 2 Wochen gesagt haben, die sind schon raus.
Ja, ja.
Also, genau. Ja, und dann am Sonntag nur ein Spiel. Ja. Hat man eigentlich ja nie. 17:30 Dortmund gegen Wolfsburg. Mal gucken, wenn die Bayern vielleicht diesmal patzen. Diesmal andersrum. Bayern spielen unentschieden, Dortmund kann gewinnen. Wäre auf jeden Fall auch schön, wenn da jetzt ein bisschen ja, Abwechslung da oben auch wieder reinkommt und wir wirklich bis zum 34. Spieltag eine offene Meisterschaft haben.
Ja. Unter der Woche haben wir noch den DFB-Pokal. Morgen spielt Freiburg gegen Leipzig und am Mittwoch Stuttgart gegen Frankfurt. Da habe ich 3 Mannschaften, mit denen ich völlig fein bin, wenn die im Pokalfinale stehen. Eine nicht. Ja, ich hoffe da auf Freiburg morgen.
Ja, garantiert.
Ja. Ansonsten einmal kurz die Information, dass der Podcast nächste Woche erst im Verlauf des Dienstags kommen wird, da ich am Wochenende beruflich in Friedrichshafen bin. Dementsprechend, dass nicht anders möglich ist. Aber nächste Woche, wie gesagt, kommt das Auswärtsspiel gegen Mainz. Und ja, da würde ich sagen, kommen wir auch zu unseren Tipps. Was sagst du?
Ja, wie gesagt, ich habe gerade ja schon gesagt, wenn der Trend fortbesteht, kriegen wir da wieder 4 Dinger.
Mhm.
Aber Mainz hat ja jetzt auch, sag ich mal, ja, was heißt eine Packung? Ja, schon eine Packung eigentlich für ihre Verhältnisse bekommen.
3-0 zu
machen. Mit einem 3-0 gegen Wolfsburg. Also, wir haben auf jeden Fall eine Chance. Und ja, wir müssen halt, ich bin jetzt wieder optimistisch, oder ja, was bleibt uns anderes übrig? Ich sag, wir gewinnen das Spiel mit 2-1.
Ja, und ich sage, wir gewinnen das Spiel ebenfalls mit 1-0, knapper Auswärtssieg am Freitagabend. Ja,
Wir sind gespannt. Es bleibt definitiv spannend.
Und damit wären wir auf einem Nicht-Abstiegsplatz beim Sieg.
Genau, bei einem Sieg wären wir auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Ja, 4 Spiele sind es noch. Wir halten euch hier immer auf dem Laufenden, was aktuell so rund um den Verein und bei den Spielen passiert. Ja, wir versuchen jetzt erstmal die Euphorie aus dem Bremen-Spiel mitzunehmen und sagen bis zur nächsten Woche Glück auf und ciao, ciao.
Glück auf, tschö, tschö.